ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Elefant, Tiger und Co., der Podcast, der ja inzwischen schon einige Folgen auf sich genommen hat. Immer zu finden, der Hinweis sei gestattet, in der ARD Audiothek, aber trotzdem auch hoffentlich immer wieder überraschen kann mit einem Thema, das einen etwas anderen Ansatz hat. Und genauso eins haben wir heute hier. Die Geräuschkulisse ist zwar wieder typisch exotisch hier zu Leipzig im Gondwanaland, aber es geht diesmal eigentlich um ein Tier, das nicht exotisch ist, aber doch droht, exotisch zu werden hier bei uns. Und zwar ist das der Feldhamster. Wir lösen das gleich ein kleines bisschen auf, aber natürlich möchte ich erst meinen heutigen Gesprächspartner hier vorstellen. Das ist Thomas Liebenstein. Thomas, sei herzlich willkommen hier bei uns.
Dankeschön für die Einladung.
Thomas, der Hamster ist dein ganz spezielles, Objekt der Begierde kann man nicht sagen. Das ist das Tier, mit dem du dich zentral hier beschäftigst. Also du bist hier im Zoo Leipzig jetzt kein klassischer Tierpfleger, sondern was ist deine Aufgabe?
Genau, ich bin kein Tierpfleger, also auch kein ausgebildeter Tierpfleger, sondern Biologe. Und ich bin jetzt hier Projektmanager Artenschutz und hauptsächlich für das Feldhamsterprojekt zuständig. Und eben, um das alles so ein bisschen verknüpfen, so die Zooarbeit mit der Zucht und dann auch draußen auf dem Feld, also im ursprünglichen Lebensraum, um das miteinander zu verknüpfen, das ist hier so meine hauptsächliche Aufgabe.
Artenschutz ist ja generell ein Thema, mit dem Zoos und auch der Zoo Leipzig ja immer in Verbindung gebracht werden. Meistens geht es einem da aber im Kopf natürlich um die besonderen Tiere, die hier nicht zu Hause sind und die man in ihrer Heimat schützen will. Nun stellt sich aber eben raus, dass wir auch unsere eigenen Tiere nicht wirklich nett behandeln. Der Feldhamster ist ein klassisches Beispiel dafür. Wir reden hier schon über den kleinen, knuffigen mit den dicken Backen, den jeder eigentlich aus seiner Kindheit oder aus Geschichten in Erinnerung hat.
So mehr oder weniger. Also klein und knuffig ist er gar nicht mal. Also knuffig schon, aber ja. So klein ist er gar nicht. Der hat die Größe von einem Meerschweinchen, also ja. Schon deutlich größer als die Goldhamster, die man zu Hause als Haustier hält. Aber ja, um diesen charismatischen Feldbewohner geht es hier tatsächlich.
Wobei ich gerade sage, in Kindern aus irgendwelchen Geschichten merke ich selbst, dass ich in Natura eigentlich noch nie einen gesehen habe. Und das ist ja jetzt generell das Problem. Es gibt ihn quasi nicht mehr oder gibt ihn kaum noch?
Kaum noch. Also man muss schon sagen, also es gab einen deutlichen Einbruch der Population. Also wir werden ihn kaum noch auf dem Feld finden. Ja. Unsere Vorfahren, also vor allem Großeltern, aber auch Eltern können ihn schon vielleicht noch auf dem Feld selbst erlebt haben. Ja. Also er war früher in den 50er, 60er Jahren, gab es ihn wirklich millionenfach noch bei uns auf den Feldern. Also er war auch tatsächlich eine Plage. Er wurde auch fachmännisch bejagt. Aber in den letzten Jahren kam es jetzt wirklich, also durch die Flächenversiegelung, durch die Intensivierung der Landwirtschaft, durch den Klimawandel, kam es jetzt zum deutlichen Einbruch der Populationen. Und da muss man jetzt fast sagen, je nach Gebiet in Deutschland bis zu 99% Einbruch. In manchen Gebieten ist er auch komplett schon verschwunden. Und bei uns in Sachsen war es jetzt tatsächlich so, dass er seit 2020 unterhalb der Nachweisgrenze liegt. 2019 war der letzte erfolgreiche Fund von einem Bau, von einem Feldhamsterbau. Ja. 2020 hat man nichts mehr gefunden und seitdem auch nichts mehr. Und deswegen waren wir dabei, eben jetzt hier mit der Zucht und der Auswilderung eben diese Bestandsstützung zu machen, weil wir ja hoffen, dass schon noch einzelne Hamster vorhanden waren in Nordsachsen, aber man konnte sie halt nicht mehr finden.
Da muss ich gleich mal so als Laie fragen, wenn man ihn sogar bekämpft hat, wie hat man denn irgendwann gemerkt, dass es zu wenig wird? Also ich würde denken, die Leute sagen, oh, zum Glück, der Hamster ist nicht mehr da. Wer beobachtet sowas denn eigentlich, ob der Hamster noch da ist und verschwindet?
Das sind hauptsächlich die Naturschutzorganisationen, die Naturschützer und natürlich auch die Naturschutzbehörden, ja. Die das so schon so auf den Blick haben, die eben alle paar Jahre eben so einen Zensus machen, wie viele Tiere oder wie viele Individuen einer Art es noch gibt. Und da wurde es eben relativ schnell klar, dass die Zahlen deutlich eingebrochen sind. Also man hat es ja dann auch gemerkt, dass man eben, früher wurden die wirklich bejagt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, also wirklich mit aktiven Hamsterjägern. Das war dann nicht mehr nötig und man hat auch wirklich keine Spuren mehr gefunden und waren keine mehr vorhanden.
Nun ist dieses Artenschutzprojekt, bei dem ihr ja quasi federführend mit dabei seid, ja ein großer Verbund von ganz vielen. Trotzdem erstmal die Frage, wenn man merkt, es wird weniger, wer hebt denn da jetzt die Hand? Klar, die Naturschutzbehörde, aber wer hört doch zu, wenn jemand sagt, das ist aber gar nicht gut, dass der nicht mal da ist? Also da muss man doch sicherlich in den Köpfen immer erstmal was umdrehen.
Genau, also es ist vor allem auch jetzt noch ein kleines Problem, dass viele immer noch so den Feldhamster als Schädling im Kopf haben, was aber natürlich gar nicht mehr bei diesen geringen Zahlen, also wir sprechen jetzt von 10.000 bis 50.000 in ganz Deutschland noch, nicht mehr der Tatsachen entspricht. Also die Kooperation Feldhamsterschutz im Freistaat Sachsen, das wurde eben von von unter anderem vom NABU und von dem Landschaftspflegeverband und so weiter gegründet. Und die haben schon ein bisschen gebraucht, um das in die Köpfe reinzubringen, dass es wirklich hier notwendig ist, was zu tun. Also es wurde am Anfang schon belächelt und so noch ein bisschen zur Seite geschoben, weil alle gedacht haben, von wegen, ja, das kann ja nicht sein, das ist ja eigentlich eine Plage. Ja, das hat man dann im Verlauf der letzten Jahre gesehen, dass da generell auch immer noch das wirkliche Wollen, um was zu tun, noch sehr, sehr niedrig war, bis es jetzt eben zum Schluss deutlich wurde, dass die Zahl komplett eingebrochen ist. Und dann wurde es wirklich auch langsam in den Köpfen von allen anderen Partnern klar, dass man jetzt ganz dringend was tun muss und eben auch in der kompletten Bevölkerung.
Da frage ich doch mal nach dem Warum. Also ich meine natürlich, man möchte etwas nicht verlieren, das ist klar, es ist auch ein niedliches Geschöpf, aber das allein wird es nicht sein. Warum ist der Hamster auch wirklich wichtig fürs Feld und die Natur?
Genau, also da gibt es verschiedene Gründe. Also wenn man jetzt direkt die ökologische Aufgabe vom Feldhamster sieht, dann führt es einfach zu dem vielleicht kompliziert klingenden Begriff Bodenturbation.
Klingt tatsächlich kompliziert.
Genau. Das bedeutet einfach, dass der Feldhamster, der baut ja im Winter bis zu 2 Meter tiefe Baue.
Ja.
Und die ganze Erde aus den 2 Meter Tiefen werden von dem Hamster dann natürlich nach draußen geschafft und auf die Erdoberfläche. Und dadurch wird der komplette Boden umgeschichtet. Also wirklich die tiefen Erdschichten kommen dann nach oben. Und durch diese großen Höhlen oder durch die großen Bauten kommt es natürlich auch zu einem besseren Luftaustausch zwischen den Bodenschichten. Und auch das Wasser kann leichter in den Boden eindringen. Im Kleinen ist das gut, was bei der Landwirtschaft natürlich im Großen durch das Pflügen passiert. Da wird natürlich auch die Erde umgewühlt, aber das ist eher schlecht, weil es zu viel auf einmal ist und die kleinen Mikroben damit nicht mehr klarkommen. Auf der anderen Seite sind Feldhamster auch für die komplette Biodiversität wichtig, weil sie sind natürlich auch im Nahrungsnetz verwoben, sage ich jetzt mal. Der Feldhamster ist ein Nagetier, der vermehrt sich relativ schnell und wird dann auch von natürlich Greifvögeln und Landbeutegreifern als Nahrung genutzt und gleichzeitig indirekt positiv wirkt sich der Hamster dadurch aus, dass für den Feldhamster natürlich auch die Flächen anders bewirtschaftet werden. Also feldhamsterfreundlich, sagen wir. Das bedeutet, dass wir verschiedene Kulturen anbauen, Blühstreifen anbauen. Und das alles kommt natürlich auch vielen anderen Arten zugute. Also auf unseren Flächen, wir haben eine unglaubliche Insektenvielfalt, eine unglaubliche Vogelvielfalt. Wir haben auch schon von den Säugetieren, also was Feldhasen, Rehe, alles versteckt sich auf diesem Feld. Also das ist wirklich im Großen und Ganzen auf verschiedenen Ebenen positiv für die Biodiversität.
Du sprichst ja jetzt hier schon quasi von ersten Erfolgen. Dabei ist dieses Projekt ja eigentlich noch relativ jung. Ich vermute mal, dass du gesagt hast, die Reproduktion ist relativ hoch. Das spielt euch hier in die Karten. Habt ihr tatsächlich schon Wiederansiedlungserfolge?
Tatsächlich, also wir haben ja die ersten Hamster im Mai ausgewildert und wir hatten jetzt vor gut einem Monat auch auf den Wildkameras, die wir da zur Beobachtung, also zum Monitoring stehen haben, haben wir jetzt die ersten Jungtiere auch gesehen. Also es ist schon so der erste Schritt für eine selbsterhaltende Population. Also das ist natürlich schon noch sehr, sehr weit gegriffen.
Ja, ja.
Aber dadurch, dass wir jetzt schon die ersten Jungtiere sehen, können wir zumindest schon mal zeigen, dass die Bedingungen auf dem Feld stimmen, also dass sie dort angekommen sind, dass sie genügend Nahrung finden, dass sie genügend Schutz finden, dass sie sich eben auch selber finden, sich paaren konnten und jetzt auch schon Jungtiere großziehen. Und das war natürlich für uns schon so ein Meilenstein, dass wir jetzt die ersten Jungtiere haben und dann auch hoffen, dass die vielfältig sind. Also auf den Kameras kann man leider immer nur ein Jungtier sehen, was aber dem geschuldet ist, dass die Kamera natürlich bei der ersten Bewegung auslöst.
Ja.
Können natürlich auch noch mehr sein, das können wir jetzt gerade nicht sagen, aber dass eben die Population jetzt schon am Wachsen ist und sich dann auch hoffentlich ausbreitet.
Wie zackig geht das denn bei Hamstern mit Nachwuchs?
Also das geht relativ zügig, also wenn sie sich gepaart haben, das Weibchen ist nur 17 bis 20 Tage trächtig und dann können bis zu 12 Jungtiere auf die Welt kommen und das kann bis zu 3-mal im Jahr passieren. Also bei uns in Mitteldeutschland ist es eher unwahrscheinlich, dass es zu einer dritten
Wurf kommt. Klingt ja sehr vielversprechend.
Ja, ja. Genau, aber normal 2 sind sehr gut möglich.
Wann ist der Zoo denn jetzt hier eigentlich hier mit dazugekommen? Denn die Rettung der eigenen Tierwelt wäre jetzt in meinem Kopf gar nicht an erster Stelle für den Zoo gewesen. Seid ihr hier Auslöser oder seid ihr diejenigen, die sagen, oh ja, da machen wir mit?
Nee, also wir sind dazugekommen. Also diese Kooperation, die gibt es schon seit 2008. Und es waren jetzt so in den letzten 5 bis 10 Jahren, waren immer wieder Gespräche mit dem Ministerium, dass der Zoo mit einsteigt. Und dann haben wir 2022 eine Feldhamster-Zuchtstation hier im Zoo Leipzig aufgebaut und eröffnet. Und dieses Jahr im Mai dann die ersten Tiere zur Auswilderung bereitgestellt.
Wie darf man sich die Zuchtstation vorstellen? Irgendwo ein Geheimlabor hinter Stacheldrahtzäunen? Oder habt ihr hier irgendwo eine Halle, die voller Hamster wuselt und keiner mehr weiß, wo was lang geht?
Also Geheimlabor ist übertrieben, aber es ist tatsächlich jetzt nicht für die Besucher einsehbar. Also es ist in einem rückwärtigen Bereich und tatsächlich in einem älteren Gebäude, das wirklich perfekt eigentlich für die Feldhamsterzucht ist, weil eben es ist 5 Meter hoch und relativ breit, also durch die Wände und durch die, da ist einfach das Klima super gegeben, also dass es auch im Winter nicht zu kalt wird, also normalerweise fällt die Temperatur nicht unter 4-5 Grad und im Sommer, also bei diesen Hitzetagen, die wir ja immer wieder haben, geht es auch meistens nicht über 26-27 Grad, was ja auch für den Feldhamster perfekte Bedingungen sind, wie es ja in seinem Bau und auf dem Feld auch ungefähr entspricht. Genau, und da ist eben die komplette Zucht drin mit den ganzen Tieren. Wir haben dann Käfigsysteme, in denen die einzelnen Hamster, also es sind ja Einzelgänge, also muss jeder Hamster in einem System alleine gehalten werden.
Das ist so ein Regalsystem voller Hamsterkäfige sozusagen.
Genau, das ist ein Regalsystem mit ganz, ganz vielen Hamstern, alle einzeln gehalten. Also ein Hamster hat über 2 Quadratmeter an Fläche, also da sind verschiedene Systeme miteinander verbunden, dass er sich auch bewegen kann, also auch mit Röhren verbunden, dass es auch ein bisschen dem nachempfunden ist, wie es in der Natur ist. Und dann haben wir noch die Zuchtbecken. Das sind dann, wir haben jetzt mittlerweile 6 Glasbecken und 3 auf dem Boden stehende Boxen sozusagen, wo wir dann Männchen und Weibchen nacheinander reinsetzen und dann eben die Paarung beobachten. Und so
der romantische Rückzugsort für beide. Und dann, wie funktioniert das? Also habt ihr da A, sollte es heute jetzt mal mit B probieren oder also ist das ein ausgeklügelter Plan?
Das auf jeden Fall. Also wir müssen ja auch gucken, dass wir die Genetik so gut wie möglich erhalten von der kompletten Population, die wir hier im Zoo haben. Und das läuft dann natürlich schon über ein System ab, dass wir gucken, welches Tier sich mit welchem paaren kann, damit es auf jeden Fall nicht zur Inzucht kommt. Und dann ist der Vorgang so, dass wir tagsüber schon das Weibchen in so eine Box setzen, weil in der Natur ist es auch so, dass das Männchen eigentlich zum Weibchen kommt. Und dadurch setzen wir das Weibchen schon mal vorher in diese Becken, dass es so ein bisschen das Becken als den eigenen Bau annehmen kann. Und abends, die Tiere sind ja Dämmerung zur Nacht aktiv, deswegen führen wir die Paarung dann erst abends durch, setzen wir dann das Männchen dazu und beobachten dann das Ganze. Also wir müssen dann schon dabei bleiben, weil wenn es natürlich super läuft, dann finden die sich gleich gut und dann läuft das so ab, dass die sich erst so ein bisschen beschnuppern, dann machen sie sich erst richtig sauber, also vor allem im Genitalbereich. Okay. Und dann kommt es eben zum Treiben, was bedeutet, das Männchen läuft dem Weibchen hinterher eine Zeit lang, also oftmals auch in so einer typischen Achterbewegung und dann kommt's und bleibt das Weibchen irgendwann stehen und es kommt zur Paarung. Und das ist natürlich der perfekte Verlauf, aber es kommt natürlich nicht jedes Weibchen ist immer in der Hitze und manche verstehen sich auch einfach nicht von den Pheromonen und dann muss man die natürlich relativ schnell wieder auseinandernehmen, weil es dann zu Unstimmigkeiten kommt und bevor sie sich verletzen, müssen wir da relativ schnell eingreifen.
Ich meine, die Hamster wissen ja nicht, dass es hier um das ganz Große geht, um die Erhaltung ihrer Art und überhaupt. Demzufolge ist die Bereitschaft ja sicherlich nicht anders als normal. Wie hoch ist denn eure Erfolgsquote? Sagen wir mal, ihr setzt jetzt A und B zusammen. Geht das jetzt bis zu X runter, bevor es das erste Mal klappt oder ist die Erfolgsquote schon höher?
Das kommt immer wirklich darauf, ist tagesformabhängig. Also weil Die Weibchen sind immer nur alle 4 Tage in der Hitze. Also dann, das muss man dann eben abschätzen. Und dann würde ich sagen, so an einem Abend, wir hatten einen Abend, da hatten wir dann alle 9 Zuchtbecken relativ innerhalb von, ich glaube, 1,5-2 Stunden voll mit Pärchen, die sich dann alle gefunden hatten. Ja. Und wir haben Tage, da klappt es überhaupt nicht. Also deswegen, also wenn ich es jetzt mal grob überschlagen würde, würde ich sagen, dass vielleicht ein Viertel von allen, wenn überhaupt, oder ein Fünftel von allen zusammengesetzten Pärchen zur Paarung kommen. Bei allen anderen müssen wir eingreifen oder es kommt auch der Fall vor, dass einfach überhaupt nichts passiert, dass die sich einfach überhaupt nicht füreinander interessieren und die nehmen wir natürlich auch wieder auseinander, weil wir nicht wissen, was nachts noch passieren würde. Und dann können wir ja nicht eingreifen, da ist ja dann keiner da.
Sagen wir mal so, es hat alles geklappt. Jungtiere sind da. Man denkt, das wäre jetzt mal ein Grundstock, den man draußen platzieren könnte. Ich vermute mal, einfach mit einem Hänger rausfahren, Klappe runter. Nun seht man zu, wie er klarkommt, wird es nicht sein.
Nee, so einfach ist es nicht. Also man muss tatsächlich das Jahr vorher schon beginnen oder beziehungsweise nicht wir, sondern der Landwirt. Also der Landwirt muss im Jahr vorher schon wissen, wie er das Feld bestellen soll. Also auf unserer Fläche, die wir jetzt dieses Jahr genutzt haben für die Auswilderung, ist es tatsächlich so, dass wir 3 Kulturen in Streifen drauf haben. Luzerne, eine Blühmischung und immer Wintergetreide und immer so im Wechsel. Das Getreide hauptsächlich, dass er Futter findet, dass er im Winter eintragen kann, also als Wintervorrat. Die Luzerne ist dafür gedacht, die ist tiefwurzeln, dass in Hitzesommern, dass er noch grüne Pflanzenteile findet, weil ein Hamster, der trinkt jetzt nicht, also der geht jetzt nicht irgendwie zum nächsten Bach oder zum nächsten See, um zu trinken, sondern der nimmt die ganze Flüssigkeit eigentlich über Pflanzen auf, über den Tau oder über den Nebel oder über grüne Pflanzenteile. Und deswegen ist die Luzerne wichtig. und die Blühmischung, um dass er noch verschiedene andere Nahrungsbestandteile findet, also andere Sämereien, andere Pflanzenteile und eben auch als Deckung. Und das muss vom Landwirt vorbereitet werden. Da ist unsere Fläche jetzt tatsächlich über 30 Hektar groß. Ja. Und zum Schutz, bevor wir die Hamster rausbringen, müssen wir natürlich noch andere Vorkehrungen treffen. Also wir haben in diesen 30 Hektar 5 Hektar mit einem Elektrozaun eingezäunt, eben zum Schutz vor Landpredatoren, wie zum Beispiel Füchse, Waschbären, Marder, dass die dann, Hunde, Katzen, muss man auch noch dazu nennen, dass die nicht einfach gleich auf die Auswilderungsfläche rennen können.
Das reicht noch nicht für den ganz großen Nahrungskreislauf, dafür sind es einfach zu wenig.
Genau, Hamster, nee, ist klar, ja. Das kann ein paar Jahren, soll es ja auch so sein, dass er dann im Nahrungsnetz inkludiert ist, aber jetzt erstmal soll er erstmal ankommen und eine Population aufbauen. Und dann ein paar Tage vor der Auswilderung mussten wir dann noch Löcher vorbohren. Also wir haben dann wirklich die 70 cm tiefe Löcher vorgegraben. Die Tiere, dass wir die da schon mal reinsetzen können, dass sie erstmal so ein kleines Rückzugsgebiet haben. Und am Tag der Auswilderung haben wir dann in diese Löcher noch minimalst Futter rein, so als kleine Startration und ein bisschen Streu vom eigenen, von der eigenen Box, damit es schon ein bisschen so nach ihnen riecht.
Ja, ja.
Und haben dann zum Schutz vor Greifvögeln oder vor Eulen dann auch noch ein halbrundes Gitter über diese Röhren drüber gesetzt, damit die Vögel eben nicht gleich direkt anfliegen können. Und dann wurden vor diese Löcher zum Teil noch Wildkameras gesetzt, um eben beobachten zu können, werden die Baue angenommen, kommt es schon zur Paarung, kommen Jungtiere, sind andere Tiere an den Bauen, was passiert da vor Ort? Also da wirklich, das ist schon ein größerer Aufwand.
Wie viele Tiere waren es und bei welcher Zahl seid ihr jetzt ungefähr? Ich meine, wir reden von gerade mal 3,5 Monaten.
Genau, also 71 Tiere haben wir rausgebracht im Mai und wie viele das jetzt aber sind, jetzt noch überlebt haben, können wir nicht sagen.
Ja, ja.
Also viele sind ja auch gleich abgewandert. Also ich würde jetzt mal sagen, ich habe es letztens mal versucht zu überschlagen, rund 40% der vorgefertigten Baue wurden angenommen von den Hamstern. Was mit den restlichen 60% ist, wissen wir nicht. Also ob
die machen ja dann auch ihre eigenen Dinger.
Genau, genau. Also wir haben auch schon einige selbstgegrabene Bauten gefunden. Ob die jetzt weg sind, alle sich selbst ausgegraben haben, ob die überhaupt noch auf der Aussetzungsfläche sind, weil der Zaun ist zwar zum Schutz vor den Landbeutegreifern, aber die Hamster können
natürlich unten
durch. Also die sollen sich ja auch ausbreiten, ob die jetzt dann noch in der Fläche sind, ob die rausgelaufen sind, das wissen wir leider nicht.
So eine Erfolgsmessung stelle ich mir auch wahnsinnig schwierig vor. Die kommen ja nur nicht zum Morgenappell jeden Tag raus und lassen sich durchzählen. Also wie langfristig ist dieses Projekt eigentlich?
Genau, also wir haben ja eine Strategie auch im Arbeitskreis erarbeitet. Also die alleine ist ja schon auf die nächsten 10 Jahre ausgelegt mit einer Vision bis 2055. Also daran sieht man schon, dass es wirklich eine langfristige Angelegenheit ist. Und bis sich da so eine eigene Population wirklich selbstständig halten kann, das dauert schon mehrere Jahre. Und das ist jetzt erst der erste Kernpunkt, den wir haben. Und es kann ja nicht bei einer bleiben. Also wir müssen da verschiedene Flächen bedienen. Wir müssen versuchen, diese verschiedenen Flächen dann wieder miteinander irgendwie zu verbinden, über Verbindungsflächen, dass die selber wandern können, dass es zum genetischen Austausch zwischen diesen Populationen kommt. Sonst kommen wir wieder zu dem Punkt, dass es zu einer Inzucht kommt. Ja. Also das ist schon was Langfristiges.
Wenn man dir zuhört, merkt man ja schon, dass da Feuer drin ist. Also das musste auch für dich als Biologe eine absolute Pionierarbeit sein, oder?
Auf jeden Fall. Also das war immer das, was ich unbedingt machen wollte. Ich wollte immer Artenschutz machen. Ich wollte selbst auch Hand angreifen. Also das ist auch das, was mir super an diesem Job hier gefällt, weil es wirklich eine Mischung aus beidem ist. Also natürlich ist es viel Büroarbeit mit Anträge schreiben und E-Mails beantworten und die Kooperationspartner sozusagen miteinander zu verbinden. Aber gleichzeitig auch Selbsthand anlegen. Also ich darf selbst in der Zucht mithelfen. Ich bin draußen auf dem Feld. Ich baue die Zäune selber mit auf. Ich kontrolliere die Kameras. Ich gras immer vor den Kameras aus, dass man überhaupt auch was auf den Kameras sehen kann. Ich bin in Gesprächen mit dem Landwirt. Also einfach diese Kombination, das war eigentlich schon immer das, was ich machen wollte. Also das ist wirklich der Traumjob für einen Biologen, würde ich sagen.
Aber ein Handbuch dafür gibt es doch nicht, oder? Es klingt für mich wie täglich nachjustieren.
Nee, also für jede Tierart ist es ja wieder komplett anders. Also da kann es kein Handbuch dafür geben und das ist wirklich jeden Tag nachjustieren. Wenn dann fallen wieder irgendwelche Geräte auf dem Feld aus, dann sind andere Sachen, die man nicht vorhergesehen hat. Dann kommt eben so ein Sturm und der wirft dann wieder Sachen um. Dann ist der Zaun wieder umgefallen, eben solche Sachen. Dann muss man mit dem Landwirt sprechen, wann er Zeit findet. Also das ist dann wirklich immer wirklich in den Moment rein, was passiert und was man machen muss.
Dir fehlt ja nicht an Leidenschaft an der Stimme. Du hast das Gespräch mit dem Landwirt jetzt schon zweimal angesprochen. Ich vermute mal, bei dem musste die Kehrtwende ja wohl am größten sein. Am Anfang war es für ihn ein Schädling. Auf einmal soll er sein Feld so bestellen, dass es dem Hamster gut geht. Sind Landwirte denn wirklich auf eurer Seite oder ist das ein ein tägliches Ringen um irgendwelche Fortschritte?
Also bei dem Landwirt, der jetzt schon diese Fläche bereitgestellt hat, überhaupt nicht. Also der ist komplett im, der ist auch voll Feuer und Flamme dafür. Das merkt man ihm auch richtig an, dass er da richtig sein Herzblut auch reinsteckt, dass das Projekt klappt. Ist natürlich jetzt nicht bei allen Landwirten der Fall. Also in der Region haben wir das Glück, dass wirklich viele schon mitmachen. Ja. Aber dass natürlich, wie wir eingangs schon erwähnt haben, diese Skepsis immer noch so ein bisschen in den Köpfen ist, dass er ein Schädling ist und eben ob das Projekt überhaupt so funktionieren kann, weil es ja doch eine anfangs jetzt noch kleine Population ist. Wie soll der mit diesen Kernflächen, die ja extra für den Feldhamster jetzt angelegt werden, das kann man ja nicht in komplett Nordsachsen umsetzen. Also es muss ja auch noch Landwirtschaft stattfinden. Ja. Und da ist noch ein bisschen so die Skepsis bei manchen Landwirten, wie das miteinander funktionieren kann. Aber das ist ja jetzt der erste Schritt, dass wir jetzt zeigen können, es kann funktionieren. Und jetzt ist der nächste Schritt eben, die restlichen Landwirte zu überzeugen. Und wie kann es funktionieren, dass man jetzt nicht explizit feldhamsterfreundlich bewirtschaftete Kernflächen hat, sondern dass man das in die normale Landwirtschaft auch mit integrieren kann. Das sind so die nächsten Schritte, die wir in den nächsten Jahren angehen müssen.
Habt ihr denn da irgendwo ein Vorbild aus Deutschland vielleicht oder aus einem anderen Land? Hat das irgendwo schon mal funktioniert?
Genau, also es gibt ganz viele andere Projekte, also was heißt viele? Es gibt schon ein paar Handvoll andere Projekte, also vor allem in Heidelberg und Mannheim. Dann gibt es in Elsass in Frankreich Projekte, in Niederlande, in Mittelen, in NRW, in Hessen. Also es gibt schon einige Projekte.
Die sind so weit wie ihr oder schon weiter?
Die sind schon weiter. Also zum Beispiel das in Heidelberg und Mannheim. Das läuft schon seit 2009, wenn ich jetzt richtig bin.
Ja.
Genau. Und man muss aber dazu sagen, dass es, also die ich jetzt alle genannt habe, das ist eine andere Population. Wir haben in Deutschland zwei verschiedene Feldhamsterpopulationen. Wir haben die mitteldeutsche Population, die es eben in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen gibt. Und dann die westeuropäische Population, das ist jetzt alles, was ich vorhin erwähnt habe, die auch viel früher aufwachen aus dem Winterschlaf, die viel früher loslegen, auch mit der Paarung und alles.
Also mit denen es ein bisschen einfacher ist, oder?
Man hat ein bisschen mehr Zeit tatsächlich, aber bei denen, da ist es auch so ein Auf und Ab. Da hängt es viel damit zusammen, eben ob auch die Vorgaben eingehalten werden. Also bei ein, zwei Projekten ist es eben so, dass eben die Feldmaßnahmen nicht komplett umgesetzt wurden. Und ganz wichtig ist eben mittlerweile auch der Klimawandel. Also solche Hitzejahre, die sind wirklich immer ein großes Problem. Da kam es auch immer zu starken Einbrüchen von den Feldhamstern. Und da muss man jetzt gucken, wie man damit klarkommt. Also wie man die Landwirtschaft umbaut, um eben auch im Klimawandel, also in Hitzejahren für den Feldhamster noch Nahrung und Flüssigkeit zu bieten. Und das ist gerade bei allen Projekten so ein bisschen das Problem.
Das ist insgesamt ja wahnsinnig ehrgeizig. Also es gibt einerseits die Überzeugungsarbeit, dann die Umstände, die sich ja auch ändern. Selber schon mal irgendwie so eine Stelle gehabt, wo du dir sagst, oh Gott, das kriegt doch kein Mensch hin. Ist ja nett, was wir hier vorhaben, aber das kann doch nicht klappen.
Aber bis jetzt noch nicht. Also ich bin schon noch sehr ehrgeizig dabei und sehe das auch alles noch sehr positiv. Und toi, 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 bisher die Ergebnisse zeigen das ja auch. Also mit dem Nachkommen, und wir haben ja auch schon ein paar Flächen, und dass die Landwirte eben bei uns in der Region auch gut dabei sind. Ja, aber langfristig gesehen gibt es bestimmt noch ein, zwei Knackpunkte, wo man mal gucken muss, wie es weitergeht, ob das wirklich mit der Verbindung so funktioniert, weil die Flächen sind ja zum Teil schon ein paar Kilometer auseinander. Ja, wenn so ein Hamster nur ein paar hundert Meter, also normalerweise ist so der Radius von dem Weibchen 300 Meter, von dem Männchen 500 Meter, da muss man dann gucken, dass man halt vielleicht noch so Zwischentrittsteine, und wie man das dann langfristig hinbekommt, aber da bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass wir das dann auch schon noch alles hinkriegen.
Ab wann wäre denn die Population so groß, dass ihr sagt, okay, jetzt haben sie sich gefunden, jetzt sind sie im Kreislauf drin, ohne unseren Schutz auch kommen sie durch?
Genau, also wir sagen jetzt so von der Strategie, unser Ziel ist es, eine Population von 1500 Tieren hinzubekommen in Nordsachsen. Genau, aber das ist eben noch ein weiter Weg. Und wie eben die 1500 Tiere dürfen natürlich nicht auf einem Fleck, auf einer Fläche sein, sondern müssen dann schon verschiedene Kernpunkte haben, weil man weiß ja nie, was auf einer Fläche dann kommt. Also ist jetzt da in der Gegend wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber wenn es zu einer Überflutung kommt, dann ist vielleicht die komplette Population an einem Bereich ausgerottet, oder wenn irgendwie eine Krankheit reinkommt. Und deswegen eben im kompletten im größeren Bereich Nordsachsen, dass wir da eben auf 1500 Tiere kommen. Das ist so das angestrebte Ziel für die nächsten 10 Jahre.
Die Skepsis ist ja trotzdem garantiert überall noch zu spüren. Wie ist denn das für dich jetzt auch, sag mal, privat? Also gerade letzte Woche oder vor 2 Wochen war das wieder in der Zeitung ein Thema. Da ging es um einen Schulneubau, glaube ich, in Erfurt, für den Hamster umgesiedelt werden mussten. Stand wieder die Zahl drüber, wie viel das kostet, das alles. Und ach, wofür wir das Geld nicht alles rausgeben, so nach dem Motto. Das ist ja auch in privaten Kreisen, hört man das sicherlich öfter. Wie erlebst du das? Also kommst du irgendwo rein und merkst schon, oh, da ist wieder der Thomas, jetzt geht wieder um den Hamster und so weiter und so fort. Oder sagen die gerade, ey, was macht ihr da eigentlich? Wozu bringt das was? Also kommst du mit deiner Botschaft auch durch?
Also sowohl als auch. Also natürlich, da ich Biologie studiert habe, also viele von meinen meinen Freunden vom Studium sind ja Biologen, die sehen jetzt natürlich eher so, oh, interessant, wie läuft das Projekt, was sind die nächsten Schritte. Aber auch im anderen, auch im privaten Bereich ganz oft, also ich komme ja auch aus der Landwirtschaft und da höre ich schon ganz oft so wegen, jetzt wollt ihr wirklich den Hamster zurückbringen und das war doch ein Schädling und was bringt der überhaupt und das macht doch überhaupt keinen Sinn und lasst mal eure Tierchen da stecken im Zoo. Also da kenne ich schon beide Seiten und da ist aber auch ganz oft so, dass eben so ein bisschen die Hintergrundinformationen fehlen. Also vor allem bei dieser Skepsis, dass man jetzt nicht davon ausgeht, dass wir jetzt da wirklich wieder irgendwie die Feldhamster wieder zu einer Population hochkriegen wollen, die dann wieder als Schädling, das wird nicht passieren. Dafür sind die Flächen einfach nicht mehr gegeben.
Ja.
Und viele wissen auch gar nicht, dass der Feldhamster überhaupt vom Aussterben bedroht ist. Also für die ist er eigentlich immer noch in den Köpfen, der ist überall zu sehen und der ist ein Schädling und den muss man töten. Also es ist einfach in Gesprächen. Man muss da einfach mit auf die Person eingehen und also ganz viele Fragen sind auch offen. Und eigentlich im Verlauf des Gesprächs merkt man schon, wie sich da ein bisschen was ändert.
Wer sich dazu jetzt ein bisschen informieren will, also ich meine, er kann ja nicht wie ein Zoo einfach aufs Feld gehen, ein bisschen graben und gucken, ach da, jetzt ist der Hamster wieder da. Wie kann man dazu ein bisschen mehr erfahren?
Genau, also vor allem auf unserer Homepage. Also da informieren wir natürlich zu unserem Feldhamsterprojekt. Und dann auch auf der hamsterschutzsachsen.de Seite, das ist eben generell die Projektseite, da kann man solche Informationen holen und wir versuchen natürlich auch auf unseren sozialen Kanälen immer wieder so ein kleines Update zu geben, eben wie jetzt letztens, dass wir Jungtiere haben oder eben als die Ausrottung stattfanden, da versuchen wir eigentlich schon immer wieder die aktuellsten Themen zu veröffentlichen und zu kommunizieren.
Aber es gibt jetzt nicht sowas wie Patenschaften, um bei irgendwelchen Tieren jetzt direkt mit dabei zu sein? Oder seid ihr da auch an solchen Plänen dran?
Also es gibt auch Patenschaften. Man kann auch Patenschaft für die Hamster abschließen. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir dann das eine Tier sozusagen sagen können, okay, also die sind jetzt, also unsere Tiere sind zwar alle gechippt, auch die rausgehen, dass wir dann nachverfolgen können, welches Tier ist welches. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir dann mit dem Chip sagen können, okay, jetzt der Paar der A hat Tier B und das Tier B läuft jetzt von da nach da. So genau nicht, aber es gibt schon Patenschaften, die man abschließen kann und dadurch eben auch das Projekt unterstützen kann.
Was sind jetzt, sag mal, die Nahziele bis Weihnachten? Was habt ihr denn dieses Jahr zum Beispiel noch vor?
Genau, also bisher ist jetzt natürlich noch die Zucht so der Schwerpunkt.
Ach so, im Hintergrund wird nach wie vor weiter aufgebaut.
Genau, auf jeden Fall, weil wir haben jetzt nur eine Fläche bedient gerade und wir wollen das ist ja für ganz Sachsen, also wirklich für Nordsachsen, dass wir da eine große Population aufbauen wollen. Deswegen müssen wir auch nächstes Jahr, und wir wissen ja auch noch nicht, also wir haben jetzt zwar die ersten Jungtiere gesehen, wir müssen jetzt aber erstmal im Frühjahr gucken, wie viele Tiere auch von den Jungtieren haben den Winter überhaupt überlebt, wie viele von den Alttieren sind überhaupt noch da. Also das findet dann mit einer Kartierung statt, sowohl im Herbst als auch im Frühjahr. Also Kartierung bedeutet, dass man wirklich noch in einer Reihe von Menschen übers Feld läuft und einfach Löcher sucht, die Feldhamsterlöcher. Und da kann man dann eben hochrechnen, wie viele Hamster gibt es ungefähr auf der Fläche. Und da können wir dann nächstes Jahr im Frühjahr erst sehen, so wegen, okay, war das jetzt schon erfolgreich dieses Jahr oder sind doch zu viele noch über den Winter gestorben, dass wir nochmal Tiere auf die eine Fläche bringen müssen. Ansonsten wollen wir ja auch andere Flächen bedienen. Wir müssen uns jetzt um die Nachzuchten kümmern, wir müssen neue Flächen suchen. Also es gibt ja schon auch andere feldhamsterfreundlich bewirtschaftete Flächen. Wir müssen jetzt aber halt uns noch drüber im Klaren werden, welche Flächen wir als nächstes bedienen wollen, also wo wir die nächsten Hamster rausbringen. Wir müssen mit den Landwirten sprechen, wie sie die Kultivierung für nächstes Jahr machen. Wir müssen natürlich auch schon wieder die Geräte für nächstes Jahr besorgen. Also wir haben jetzt natürlich Zäune für die eine Fläche. Wir brauchen aber natürlich, wenn wir nächstes Jahr eine zweite Fläche haben, die ganzen Gerätschaften dafür eigentlich wirklich nochmal das komplette Projekt nochmal wiederholen auf einer zweiten Fläche und das die ganzen Vorbereitungen dafür auch wiederholen.
Und die Hamsterfabrik im Hintergrund, um einen schönen Begriff dafür zu wählen, die muss jetzt nicht größer werden oder sowas, dass er jetzt für die Zucht einfach noch mehr Platz braucht?
Also wir haben jetzt dieses Jahr im Mai ja schon, oder im April, wir haben noch erweitert, dass wir eben noch mehr Plätze haben und wir haben jetzt noch ein Feldhamster-Netzwerk sozusagen, also wir haben jetzt auch Unterstützung von anderen Zoos, von Halle und von Berlin, die Tiere von uns aufnehmen können zur Überwinterung und die wir dann eben dann nächstes Jahr aufs Feld bringen, damit wir eben nicht eingeschränkt sind vom Platz, sondern dass wir weiter züchten können und genau nicht an die Kapazitätsgrenzen stoßen, wo wir trotzdem auch anstoßen werden wahrscheinlich.
Ist das denn insgesamt eine passende Blaupause auch für andere Tierarten oder ist jedes Tier so spezifisch, dass das wiederum gar nicht gehen kann?
Also es ist für jedes Tier natürlich anders. Was jetzt beim Feldhamster uns zugute kommt, ist eben, dass es sich relativ gut vermehren lässt, eben auch sehr viele Jungtiere auf einmal hat. Wenn man das jetzt gleichzeitig mit einem großen Tier wie, lass uns Nashorn sagen, die ja nur einmal alle paar Jahre ein Jungtier bekommen, da ist es natürlich was ganz anderes. Deswegen, das ist von Tierart zu Tierart unterschiedlich und mit so einer kleinen Tierart, in Anführungsstrichen, ist es natürlich leichter.
Wie lange wirst du dieses Projekt denn hier noch mit betreuen? Also ich meine, kannst du damit tatsächlich hier auch alt werden? Ich vermute mal, das wird noch Jahrzehnte dauern, oder?
Ja, also ich kann es mir schon vorstellen, das langfristig, also schon noch die nächsten Jahre auf jeden Fall zu machen, ja, ja. Mal gucken, wie lange das Projekt geht. Also ich bin da schon total Feuer und Flamme, weil die Tierchen haben es mir jetzt schon auch angetan.
Glaube ich gern, jawohl.
Und das Projekt, also nachdem ich ja immer sowas machen wollte, ist es jetzt eigentlich schon auch in meinem Herzblut mit drin. Also da, also ich sehe jetzt noch nicht kommen, oder ich sehe jetzt nicht, warum ich gehen sollte.
Das klingt so ein bisschen nach Traumberuf für viele junge Menschen, die, sagen wir mal, ein Meerschweinchen hatten und nie noch ein zweites dazu kriegen konnten. Du kannst ja tatsächlich fast ein bisschen Gott spielen.
Ja, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber ja, also im Vergleich zu sowas auf jeden Fall. Aber man muss natürlich schon auch sehen, was für eine Arbeit dahinter steckt. Ja, also so 100 plus Tiere zu füttern, zu säubern, also das macht natürlich schon, ist schon sehr aufwendig. Also im Vergleich dazu, wenn man zu Hause so einen Stall mit zwei Tieren hat, wo man dann alle paar Tage mal sauber machen muss oder halt, also wirklich das langsam vonstatten geht, das ist hier natürlich schon was ganz anderes. Aber ja, es ist auf jeden Fall so ein Traumjob, also für viele Biologen, also auch viele in meinem Bekanntenkreis haben dann danach gesagt, so wegen, ach, ja, also sie hätten auch ihren Job dafür liegen lassen und hätten das auf jeden Fall gemacht. Also das muss man schon sehen.
Das ist absolut hochspannend, weil es einfach so viele Bühnen hat, auf denen ihr da arbeiten müsst. Thomas, ich wünsche dir und euch natürlich dabei viel Erfolg. Es ist auf jeden Fall ein Thema, das wir heute ja gerade mal angekratzt haben und das wir auch in einem weiteren ETC-Podcast gern nochmal behandeln. Ich vermute mal, auch ETC wird da ja immer wieder mit dranbleiben, weil es hochinteressant ist. Deswegen an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für den Moment und natürlich viel Glück weiter fürs Projekt.
Danke und danke für die Einladung.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.